SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Anja Höfer am Mikrofon. Um Bücher geht es wie immer, aber auch um diese berühmten Birnen.
Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Rebeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, wisst ihr ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er: Lüt dern, komm an rüber, ich hab ne Bärn.
Eine der bekanntesten Balladen von Theodor Fontane, hier interpretiert von dem Liedermacher Stefan Suhlke. 2019 ist Fontane-Jahr. Da wird sein 200. Geburtstag gefeiert. Wir feiern den Klassiker des bürgerlichen Realismus jetzt schon und stellen zwei große Biografien und den Briefwechsel mit seiner Frau Emilie vor. Außerdem gibt's zwei Neuerscheinungen aus den USA. Der Spaß an der Sache, alle Essays des vor 10 Jahren gestorbenen Literaturgenies David Foster Wallace. Und ein dunkel schillernder Spionage-Thriller von Stuart Onan, Stadt der Geheimnisse. Aber zuerst bleiben wir bei Fontane und Rebecks Birnen.
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume: Wisst ihr ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's: Litten, komm an rüber, ich geb dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Rebeck auf Rebeck im Havelland.
Stefan Suhlke besingt hier den berühmten Rebeck von Rebeck im Havelland. Die Balladen sind nur ein Teil des großen Werks von Theodor Fontane. Er war Apotheker, Journalist, Kriegsberichterstatter, märkischer Wanderer und spätberufener Romanautor von großen Werken wie Effi Briest oder Der Stechlin. 1819 kam er in Neuruppin zur Welt und nicht nur dort wird im kommenden Jahr sein 200. Geburtstag groß gefeiert. Die Germanistin Regina Dieterle hat dem wohl einzigen deutschen Autor des 19. Jahrhunderts von europäischem Rang jetzt eine über 800 Seiten starke Biografie gewidmet. Wolfgang Schneider hat sie gelesen.
Es ist nicht viel geblieben von der deutschen Prosa der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Einige Novellen Theodor Storms und die Romane Fontanes. Das ist es im Wesentlichen. Der Rest ist Literaturwissenschaft. Wer aber erfahren möchte, warum die Werke Fontanes den Test der Zeit bestanden haben und worin ihre Verflechtungen mit der europäischen Moderne bestehen, der wird in der neuen Großbiografie von Regina Dieterle wenig dazu erfahren. Von den immerhin 800 Seiten sind gerade einmal 100 den Jahren gewidmet, in denen Fontane seine 17 Romane und Novellen schrieb. Solche Proportionen haben allerdings eine gewisse Berechtigung, denn zur Form des Romans, zu der es ihn seit langem hinzog, kam Fontane erst als knapp 60-Jähriger. Dann erst begann die Altersproduktivität, die seinen Ruhm begründete. Sehr viel geschrieben hatte er aber schon in den Jahrzehnten davor. Berühmte Balladen und Gedichte, vor allem aber rund 4000 Artikel für Zeitungen, als politischer und kultureller Korrespondent, Reisejournalist, Kriegsberichterstatter, Kritiker und Feuilletonist. Auf der Grundlage dieser journalistischen Arbeiten entstanden auch Fontanes erste Bücher, darunter die 5 Bände der Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Weniger bekannt sind seine Kriegsbücher, denen sich Regina Dieterle deshalb verstärkt widmet. Die Kriegsfaszination brachte Fontane 1870 während des Deutsch-Französischen Krieges allerdings in Lebensgefahr. Er reiste den deutschen Truppen hinterher und wurde von Franzosen als vermeintlicher preußischer Spion gefangen genommen. Am Ende schaltete sich Bismarck in den Fall ein und schickte ein Telegramm nach Paris.
Nach glaubwürdiger Mitteilung ist Dr. Fontane, ein preußischer Untertan und wohlbekannter Geschichtsschreiber, auf einer wissenschaftlichen Reise in französischen, durch deutsche Militärs besetzten Distrikten verhaftet und nach Besançon abgeführt worden. Nichts kann ein derartiges Vorgehen gegen einen harmlosen Gelehrten rechtfertigen.
Bismarck fügte einige Drohungen hinzu und bald war der Schriftsteller, der übrigens keinen Doktor hatte, wieder aus der Festungshaft entlassen. Woher aber kam Fontanes Obsession für den Krieg, obwohl er doch in einer langen Friedensepoche lebte? Regina Dieterle erklärt sie als familiäres Erbe. Fontanes Vater war stark geprägt, möglicherweise auch traumatisiert durch die Erfahrung der napoleonischen Kriege und der Befreiungskämpfe in Deutschland. Diese Fixierung übertrug sich auf den Sohn. Um den Zusammenhang deutlicher zu machen, eröffnet Dieterle ihre Biografie mit einem Kapitel über Fontanes historischen Roman Vor dem Sturm, der in jener Schlüsselzeit um 1812 spielt. Guten Schriftstellerbiografien gelingt die Verbindung von Leben und Werk. Nach dem überzeugenden Einstieg bietet Dieterle in aller Ausführlichkeit vor allem das Leben. Wir erfahren, wann Fontanes Kinder Zahnschmerzen hatten oder dass er bei einem Kurzbesuch in Luzern eine touristische Dampferfahrt unternommen habe. Solche Details werden additiv aufgereiht. Erzählerischen Schwung bekommt das Buch leider nur selten. Es verzeichnet die Fakten. Ein spannendes Kapitel ließe sich über das ambivalente Verhältnis zu Theodor Storm schreiben. Die drei Seiten, die Dieterle über den Besuch Fontanes bei Storm in Husum verfasst, kommen über ein paar Anekdoten nicht hinaus. Beim heiklen Thema des Antisemitismus verzichtet sie auf analytische Tiefenbohrungen und schließt sich eher der Lesart der Familie an, die Fontanes Schimpftiraden als Stimmungssache verstehen wollte.
Es lässt sich ein ganzes Buch von brieflichen Äußerungen zusammenstellen, in denen Fontane sich abfällig über seine jüdischen Zeitgenossen aussprach. Sie tauchen ab 1880 auf und werden mit den Jahren schärfer. Es fehlen Entschuldigungen wie in anderen Fällen, wo er ungerechte Urteile zurücknahm und mit Angegriffenheit und starker Nervenpleite zu erklären versuchte. Die Familie aber beurteilte seine antisemitischen Ausfälle gerade als solche Nervenpleiten.
Bedeutende Werke wie der Eheroman Unwiederbringlich oder der Kriminalroman Unterm Birnbaum, ein Macbeth-Drama auf dem Dorf, werden von Dieterle nur mit ein paar Sätzen gestreift. Die wenigen Seiten über Effi Briest wirken so, als wollte sie ihre Leser nicht zu lange mit den Details und Hintergründen dieses doch sicher wohlbekannten Romans aufhalten. Das ist so, als hätte Rüdiger Safranski in seiner Goethe-Biografie den Faust nur gestreift, weil man den ja sowieso kennt. Man könnte gegen solche Mäkelei einwenden, dass das Werk Fontanes gut erforscht und in seinen erzählerischen Finessen ausgeleuchtet sei. Man könne das alles in den Fachbüchern nachlesen. Sicher, aber wer tut das? Gerade wenn die Forschung reichhaltig ist, und das ist sie bei Fontane inzwischen, besteht die Aufgabe einer Biografie darin, die Kenntnisse in die Lebensgeschichte einzuflechten und an ein breiteres Lesepublikum zu vermitteln. In der einfühlsamen Schilderung des Familienlebens beweist Dieterle allerdings Stärken. Die Ehe der Fontanes, zeigt sie, hatte bereits moderne Züge. Jedenfalls ist seine Frau Emilie die wichtigste Mitarbeiterin des Schriftstellers. Sie schrieb seine Manuskripte nicht nur ab, sondern kommentierte sie als erste Leserin auch klug. Etwa wenn sie pikanterweise feststellte, dass ihrem Theodor die Liebesschilderungen längst nicht so gut gelängen wie dem Kollegen Storm.
Wenn er sich auch ärgerte, Fontane nahm Emilies Einwände ernst. Möglich, dass er auf ihre Anregung hin das eine oder andere änderte. Noch wichtiger aber war, dass er ihr, wenn sie Kritik äußerte, seine Gestaltungsprinzipien erläuterte und sich so seiner eigenen Künstlerschaft versichern konnte.
Als Lebensdarstellung ist diese Biografie sehr verlässlich. Man merkt, dass Regina Dieterle viele Jahre für das Buch recherchiert hat. Und bei Fontanes letztem großem Roman, beim Stechlin, entwickelt sie endlich auch die Leidenschaft der Vermittlung und schafft es, die Leser für dieses komplexe Alterswerk zu faszinieren. Schade, dass erst die letzten Seiten der Biografie zu diesem Ton finden.
Wolfgang Schneider über Regina Dieterles Biografie Theodor Fontane, 832 Seiten, erschienen bei Hansa. Robert Schumann war ein Zeitgenosse von Fontane. Er und besonders seine Frau Emilie schätzten Schumanns Musik und nicht selten war sie Emilie in turbulenten Zeiten ein Trost. Die Violinistin Isabel Faust und der Pianist Alexander Melnikow mit den drei Romanzen Opus 94.
Thank you.
Die Mark Brandenburg hat Fontane in seinen berühmten Wanderungen durchschritten, wurde als Heimatdichter gefeiert, aber sein Horizont ging weit über Preußen hinaus. Globalisierung, Medienrevolutionen, neue Verkehrs- und Kommunikationsmittel, große politische Umbrüche, alles das gab es zu Fontanes Zeit im sehr bewegten 19. Jahrhundert. Wie er das alles aufgesaugt, literarisch und journalistisch verarbeitet hat, wie verblüffend modern dieser Fontane war, das kann man jetzt in einer Biografie nachlesen, die sich zugleich als faszinierendes Epochenporträt liest. Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung, ist bei Rowohlt erschienen und geschrieben hat es der Literaturwissenschaftler und Historiker Ivan Michelangelo d'Aprile, Professor für Kulturen der Aufklärung an der Universität Potsdam. Herzlich willkommen, Herr d'Aprile.
Ja, guten Tag, Frau Höfer. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man Ihre Biografie liest, denkt man gar nicht so weit weg, das 19. Jahrhundert. Neue Medien beschleunigen das Leben, das Volk politisiert sich, prekäre Lebensformen entstehen, Pauschaltouristen machen sich auf den Weg. Mittendrin Fontane, der all diesen Umwälzungen, anders als viele andere Zeitgenossen, doch mit großer Offenheit begegnet, oder?
Ja, also das war sicher ein Anliegen des Buches, dass man gerade, wenn man Fontane in seiner Zeit versteht, in diesem sehr bewegten 19. Jahrhundert, eigentlich erst erkennt, wie modern er ist. Und wenn man ihn nicht sozusagen aus heutiger Sicht so als zeitlosen Klassiker liest, sondern als Zeitgenossen dieses bewegten Jahrhunderts. Und er hat sich da sehr neugierig in all diese Umwälzungen gestürzt, die Sie genannt haben, in die Verkehrsrevolution, Medienrevolution, hat die politischen Umbrüche sehr genau beobachtet. Er hat die literarisch verarbeitet und sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen in seiner Literatur genutzt. Das fängt an mit den Medienformaten, dass zum Beispiel seine Romane in Serienform in Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind. Er hat mit neuen Medienformen operiert literarisch. Er hat zum Beispiel für die Poggenpools, einen späten Roman, gesagt, dass die Reklamesprache eines Berliner Konfektionshauses seine Hauptquelle gewesen sei für diesen Roman. Seine ersten Gedichtübersetzungen, so als ganz junger noch Apothekergehilfe, sind in der Leipziger Literaturzeitschrift mit dem Titel Die Eisenbahn erschienen.
Also auch die hat er sehr begeistert aufgenommen, die Eisenbahn, oder?
Genau, er war von Anfang an der Eisenbahnreisender, war an den Zentren des deutschen Eisenbahnbaus. Seit den späten 1830er Jahren hat er auch gelebt, Dresden, Leipzig, Berlin. War einer der ersten Pauschaltouristen der deutschen Geschichte und war immer unterwegs. Und auch sozusagen der Beruf, er musste den Apothekerberuf aufgeben und ist dann Journalist geworden. Und der Journalistenberuf ist einer, der auch im 19. Jahrhundert erst als professionelles Berufsfeld überhaupt entsteht.
Genau, er war auch schon sehr modern, wenn Sie sagen Journalist. Er war sehr modern, was seine Existenzform angeht. Er selbst nennt es Tagelöhner mit dem Geiste. Man könnte heute sagen, er war sowas wie eine prekäre Ich-AG. Berlin ist heute noch voll mit prekären Ich-AGs. Ja. Auch da sehr modern, oder?
Genau, also irgendwas mit Medien. So hat er sein ganzes Leben gemacht. Er musste das machen nach dem väterlichen Bankrott. Da war Fontane 30. Damit war sozusagen die Normalbiografie beendet. Die Normalbiografie hieß, man übernimmt den Beruf der Eltern und die Apotheke des Vaters. Das war nach dem Bankrott nicht mehr möglich und er musste sich danach auf ganz unterschiedlichen Feldern immer neu positionieren. Es fängt an, dass er mit seinem Vater zusammen ein Mineralwasserunternehmen aufbauen wollte. Sie hatten auch schon den Markennamen Aqua Fontana. Daraus ist nichts geworden. Später, als nach der Reichsgründung in Berlin die Mieten gestiegen sind und die Wohnung zu teuer wurde, hatte er seine Frau Emilie nach London geschickt und wollte so eine Art Airbnb aufmachen, also ein Zimmer der Wohnung untervermieten. Und Emilie sollte amerikanische und englische Touristinnen nach Berlin holen.
Alles sehr modern. Sie haben schon gesagt, er war Sohn eines Apothekers und das machte man damals so. Man übernahm eigentlich erstmal den Beruf des Vaters, hat er dann aber aufgegeben. Welche Rolle spielt dennoch diese kurze Apothekerlaufbahn für sein literarisches Schreiben später? Das hatte ja doch einiges miteinander zu tun.
Ja, also diese 30-jährige Apothekersozialisation, die er durchlaufen hat, schlägt sich nieder auch in seinen literarischen Arbeitspraktiken zum Beispiel. Er selber beschreibt auch diese Arbeitspraktiken in so einer Sprache der Apotheke, also dass er ein Stoffelager hat und Stoffe sammelt und dann diese Stoffe mischt und sozusagen auch sich auf dem Markt mit bestimmten Mischkalkulationen bewegt. Aber auch die Schreibpraxis selber immer so als Mischverhältnisse beschreibt. Es gibt diese sehr typischen gemischten Charaktere bei Fontane. die auch immer gebrochene Charaktere sind. Da spiegelt sich auch dieser Bruch oder die vielen Brüche seiner eigenen Biografie auch wieder.
Er war eben ein passionierter Zeitungsleser und wurde dann Journalist. Auch dieses hatte einen großen Einfluss auf sein literarisches Schreiben, eben als Sammler von Stoffen. Er hat sich ja immer wieder von Zeitungsartikeln auch zu seinen Romanen inspirieren lassen. Das hat ja auch den Stil eben seines Realismus, für den er steht, ganz stark geprägt.
Ja, oder? Er war auf jeden Fall da immer auf der Höhe der Zeit. Er war 40 Jahre lang Journalist, also sein ganzes Erwerbsleben, 20 Jahre als politischer Korrespondent bei Regierungszeitungen oder Regierungsnahen Zeitung und dann 20 Jahre Kulturjournalist. Also er war ein Informationsprofi. Alles das geht in die Romane ein. Der Stechlin zum Beispiel, die Gesprächsthemen im Stechlin, hat er sozusagen entlang eines Zeitungsjahrgangs der Vossischen Zeitung entwickelt und man kann es dann mit Hilfe der kommentierten Ausgaben auch rekonstruieren, wie tagesaktuell diese ganzen Gespräche sind. Auch hier kann man stilistisch vieles wiederfinden. Fontane selbst hat von diesem Feuilleton-Stil gerade britischer Zeitungen viel gelernt für seine eigenen Erzähltechniken und er bildet ja in diesen Dauergesprächen in seinen Romanen, das sind ja eigentlich fast immer nur Gesprächsromane, bildet er auch dieses thematische Allerlei der Zeitung ab, also von Politik bis Wetterbericht. Das kommt alles vor in diesen Figurengesprächen.
Der politische Fontane ist ja auch sehr interessant. Wir sehen ihn einerseits als Barrikadenkämpfer der Revolution von 1848. Andererseits ist er in Diensten der konservativen Kreuzzeitung, dem Verkündungsblatt des preußischen Königreichs. Als politischer Mensch steckte er voller Widersprüche. Oder war vielleicht einfach auch nur ein gesunder Pragmatiker in seiner Zeit?
Ja, also es gibt auf jeden Fall diese sehr offenkundige politische Konversion, die genau zusammenfällt mit dem Bankrott des Vaters und dem Heiratswunsch, den er hatte. Er war 5 Jahre mit Emilie verlobt und um heiraten zu können, musste man im 19. Jahrhundert auch ein Lebenseinkommen sichern, sonst konnte man nicht heiraten. Fontane hat vorher auch schon politische Artikel geschrieben und wie Sie zu Recht sagen, auf der demokratischen Seite während der 1848er Revolution, zum Beispiel für die Berliner Zeitungshalle oder die Dresdner Zeitung, und ist dann eben 1850 in den Regierungsdienst gewechselt, um dieses feste Einkommen zu haben. Und er blieb dann im Grunde lebenslang, das muss man wissen, so eine Art Regierungsjournalist. Auf jeden Fall stand alles, was er dann in nicht fiktionaler Form an politischen Kommentaren veröffentlicht hat, erstmal unter Regierungsvorbehalt. Fontane ist kein freier Journalist. Das ist ganz wichtig, sondern er ist Regierungsjournalist. Er hat ganz klare Instruktionen. Und man kann alle nicht fiktionalen politischen Äußerungen von Fontane, muss man immer erstmal vor diesem Hintergrund sehen.
Aber er hat diese Rolle ja selbst auch kritisch gesehen, oder?
Kritisch gesehen. Und interessant wird es eigentlich gerade, wenn man zum Beispiel Fontanes Texte als politischer Journalist mit den Instruktionen der Auftraggeber abgleicht. Und da wird man dann schon auch feststellen können, dass es einen sehr eigensinnigen Umgang mit diesen Instruktionen gibt, durchaus Abweichungen und nicht einfach nur Erfüllungsjournalist. Und zwar gilt es von den politischen Korrespondenzen bis hin zu den kriegshistorischen Darstellungen, populären Kriegsdarstellungen im preußischen Kriegsjahrzehnt, die ja Regierungsauftrag waren, im Auftrag der Hofdruckerei, die viel preußische Propaganda enthalten, die aber durchaus auch ein komplexeres Bild dieses Kriegsgeschehens zeichnen.
Er war sehr gut darin, sich immer wieder zu häuten, sich neu zu erfinden. Erst mit knapp 60 ist er Romanautor geworden, sehr spät.
Ja. Ja, und da ist die Voraussetzung, das ist relativ klar, erstmal die Kündigung dieses unmittelbaren Staatsdienstes. Vorher hatte er keine Zeit und konnte auch keine Romane schreiben. Und er wollte sich davon befreien, von diesen Zwängen in gewisser Hinsicht. Also er wollte diesen Dienst nicht mehr, dieses unmittelbare Dienstverhältnis. Und diese Kündigung fällt genau dann zusammen mit der intensiven Arbeit am ersten Roman. Und dann hat er innerhalb der letzten 17 Lebensjahre noch 17 Romane geschrieben, also richtige Serienproduktion, hatte da natürlich durch diese lange Lebenserfahrung auch ein großes Stofflager schon angesammelt. Und dieser Fontane, den man heute vor allem kennt, der Romanautor Fontane, das ist alles Alterswerk und in den Romanen kann er sich auch in der fiktionalen Form auch viel freier äußern, kann in anderer Form Gesellschaftskritik betreiben, als er das in den anderen nicht fiktionalen Formen konnte.
Inzwischen ist er ein Klassiker, der größte deutsche Romancier des 19. Jahrhunderts und der einzige von europäischem Rang. Welchen Roman würden Sie empfehlen, um in den Fontane-Kosmos einzutreten?
Ja, also, ich bin natürlich Liebhaber und insofern würde ich gar keinen da besonders herausheben. Man muss wahrscheinlich schon sagen, der Kanon ist nicht ganz falsch in dem Sinne, als die ganz späten Romane wie Effi Briest oder der Stechlin schon literarisch sehr geschlossen sind. Aber mit meinen Studierenden zum Beispiel fange ich gerne an mit Mathilde Möhring, einem Roman, den er gar nicht mehr zu Lebzeiten fertiggestellt hat, der im Berliner Universitätsviertel spielt und von einem Bummelstudenten Hugo Großmann handelt, der nach Berlin kommt und als Untermieter bei der Titelfigur Mathilde Möhring und ihrer Mutter einzieht, aber immer nur krank ist und auf der Chaiselongue liegt und seine Reklamheftchen liest und sich nicht um sein Jurastudium kümmert. Und Mathilde, die Titelfigur, ist aber eine sehr engagierte Frau, die aus diesen kleinbürgerlichen Verhältnissen ausbrechen möchte und diesen Hugo Großmann dann zum Examen trimmt und auch, während er auf dieser Chaiselongue krank liegt, ihn pflegt und dann auch ihn mehr oder weniger dazu bringt, sie zu heiraten. Und die werden dann Provinzbürgermeister in Westpreußen. Und sie nutzt diesen Bummelstudenten, um aus ihren Verhältnissen auszubrechen und ist auch viel fitter als er. Und er stirbt dann irgendwann und sie wird Lehrerin, behält auch den Namen Großmann, weil, also das hat auch eine Bedeutung natürlich. Sie will nicht wieder Möhring heißen, sondern Großmann. Und sie wird Lehrerin in den Berliner Problemvierteln, in den Arbeiterbezirken im Norden Berlins.
Also Mathilde Möhring
wäre ein Roman. Ja, das wäre doch ein ganz schöner Einstieg eigentlich.
Vielen Dank, Professor Ivan Michelangelo d'Aprile. Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung heißt sein Buch. 544 Seiten erschienen bei Rowohlt. Isabel Faust und Alexander Melnikow mit den drei Romanzen Opus 94 von Robert Schumann. An seiner Musik erbaute sich Emilie Fontane öfter, wenn es in der Ehe mit dem notorisch klammen Berufsschreiber mal wieder knirschte. Sehr lebensnahe Einblicke in die Höhen und Tiefen dieser Ehe gibt der Briefwechsel zwischen Theodor und Emilie, den Gotthard Erler jetzt im Aufbau Verlag herausgegeben hat. Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles, eine Ehe in Briefen. Brigitte Neumann stellt sie vor.
Eine Ehe in Briefen sollte hier ganz konkret verstanden werden. Tatsächlich waren Briefe ein Hauptbegegnungsort der Eheleute Emilie und Theodor Fontane. Die beiden unterhielten überwiegend das, was man heute eine Fernbeziehung nennen würde, aber in den damals üblichen Rollen. Sie kümmert sich um die vier Kinder und die sozialen Beziehungen, unterstützt außerdem als Lektorin, Korrektorin und Manuskripte ins reine Schreiberin die Karriere ihres Mannes. Er kümmert sich um Aufträge und Einkommen. Was in seinem Beruf als Journalist und Schriftsteller Abwesenheiten mit sich brachte, etwa für die fünfbändigen Wanderungen durch die Mark Brandenburg oder einen mehrjährigen Auslandsaufenthalt als Presseattaché der preußischen Regierung in London. Von dort schrieb er an Emilie und seinen erstgeborenen Georg:
»Ich freue mich aufrichtig, euch wiederzusehen. Dennoch ist mir mein Herz schwer, denn die Situation ist schwer. Und ohne dich kränken zu wollen, hat es doch nie zu deinen Tugenden gehört, mir das Schwere leicht zu machen. Du siehst die Dinge, wie du sie wünschst, ich sehe sie, wie sie sind und hab sie durchzufechten.«
Obwohl Theodor Fontane so wunderbare Frauenfiguren geschaffen hat wie Effi Briest, Mathilde Möhring, Jenny Treibel, viele seiner Novellen, Erzählungen und Romane sind ja nach ihren Frauenfiguren benannt, er war kein Freund etwa des Frauenwahlrechts, über das damals in den Salons in ganz Europa debattiert wurde und dessen Vorkämpferinnen er persönlich in London erlebt hatte. Über die Sache mit dem Frauenwahlrecht korrespondierte er mit Emilie, die zurückschrieb, sie habe ihr Wahlrecht schon längst ausgeübt und ihn gewählt. Fontane war in mancher Hinsicht ein Konservativer, der sich auch literarisch an Bestehendem orientierte, etwa an den französischen Realisten Balzac und Hugo. und in deren Stil schrieb er, allerdings erst ab 60, seine berühmten Gesellschaftsromane. Theodor Fontane starb im Alter von 79 Jahren. Ein paar Jahre vor seinem Tod, 1898, blickte er zurück.
Das Endresultat ist immer eine Art dankbares Staunen darüber, dass man von so schwachen wirtschaftlichen Fundamenten aus überhaupt hat leben, 4 Kinder hat großziehen, in der Welt umherkutschieren und stellenweise, zum Beispiel in England, eine kleine Rolle hat spielen können. Und doch, was soll der Unsinn?
Fontane, der es nicht immer leicht hatte mit anderen Menschen, beklagt sich einmal in einem Brief an seine Frau über die Reserviertheit seiner Freunde ihm gegenüber. Emilie reagiert liebevoll, aber ehrlich.
Selbst sehr kühl und wenig aufmerksam den Freunden gegenüber, bist du in the long run so verwöhnt von allen Menschen, dass du auch ein bisschen viel Aufmerksamkeit verlangst. Und darin bist du, glaube ich, manchmal auch deinen wärmsten Verehrern und Verehrerinnen unbequem, in deiner Wahrhaftigkeit und Gründlichkeit. Wehe der Unglücklichen, die eine leichte Frage hinwirft. Sie muss die eingehendste Abhandlung aushalten. Das geniert die Menschen, auch die Besten und dir Wohlgewogensten. Mich nicht.
Der darauffolgende Brief Theodors ist in zornigem, rechthaberischem Ton gehalten und als ob er in diesem Moment vergessen hätte, wovon doch seine Romane handeln, dass nämlich zwischen Menschen Gefühle wie Sympathie, Anteilnahme, Bewunderung ausschlaggebend sind und Verbindungen stiften. Er schreibt:
Du weißt recht gut, dass ich den anderen an Wissen, Esprit und Gedanken überlegen bin. Und ich verlange, dass man mir dies zugesteht, sonst soll man mich in Ruhe lassen.
Der eheliche Briefwechsel der Fontanes gibt Einblick in die Situation dieses familiären, kleinen Schriftstellerladens, wie Theodor Fontane schreibt. Aber auch in die, laut Fontane, müde Stimmung in der von einem greisen Kaiser angeführten preußischen Gesellschaft. Die von dem Fontane-Experten Gotthard Erler herausgegebene Briefsammlung in 10 Kapiteln will leicht lesbar sein. Deshalb bietet er zu den jeweiligen Lebensabschnitten launig erzählte Überblicke. Die anschließende Lektüre der Briefe, 32 von Emilie Fontane, 91 von Theodor, die sich meist nicht aufeinander beziehen, teils unverständliche Andeutungen enthalten und Klatsch über Bekannte, die aber nur mit Initialen benannt sind, gestaltet sich dagegen schon manchmal hindernisreich. Aber das ist alles nichts gegen die Enttäuschung, die ein Liebhaber der feingewebten Fontane-Romane hier womöglich im direkten Kontakt mit seinem Autor erlebt. Wer Gänseleberpastete essen will, sollte nicht versuchen, die Gans zu lieben, heißt der hierzu kursierende Denkspruch. Machen Sie also nicht den Fehler und schließen vom in der realen Welt wenig liebevoll wirkenden Charakter Theodor Fontanes auf die Qualität seiner Gedichte, Novellen und Romane. Sie waren wohl das Beste, was er zu geben hatte.
Brigitte Neumann über den Briefwechsel zwischen Emilie und Theodor Fontane. Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles, herausgegeben von Gotthard Erler, 320 Seiten, erschienen im Aufbau Verlag. Zum Fontane-Jahr 2019 gibt es zahlreiche weitere Neuerscheinungen. Hinweisen möchte ich noch auf den reich bebilderten Band Fontanes Sommerfrischen. Der versammelt herrliche alte Postkartenansichten von Heringsdorf bis Bad Kissingen und erzählt vom nicht immer erholten Urlauber Fontane. Beschwerden über das Publikum in Badeorten und über die Hotelpreise gehören unter anderem zu den schönen Fundstücken dieses Buchs von Bernd Wehseiler. Fontanes Sommerfrischen, erschienen im Quintus Verlag. Stuart Onan ist einer der erfolgreichsten und vielseitigsten amerikanischen Gegenwartsautoren. Wie ein literarisches Chamäleon wechselt er ständig die Stoffe und Genres. Er hat historische Romane geschrieben wie Der Zirkusbrand, er hat sich mit Speed Queen vor seinem Förderer Stephen King verbeugt und er befasst sich oft mit dem abstürzenden US-Mittelstand, zum Beispiel in Emily allein. In seinem neuen Roman greift Onan Elemente des Spionage-Thrillers auf und begibt sich auf die Spuren von John le Carré und Graham Greene. Stadt der Geheimnisse spielt in reichlich dunkler Stimmung im Jerusalem der 40er Jahre, kurz vor der Gründung des Staates Israel. Die Kritik von Ulrich Rüdenauer.
Wer mit dem Tod auf engstem Raum zusammengelebt hat, geht fortan selbst wie ein Geist durch die Welt. Brandt, die Hauptfigur in Stuart Onans neuem Roman Stadt der Geheimnisse, ist so ein Gezeichneter, der in einem Zwischenreich zu Hause zu sein scheint.
Als Lette und Jude wurde er zuerst von den Russen, dann von den Deutschen, dann wieder von den Russen interniert. Durch Zufall blieb er am Leben.
Brandt kann kurz nach Ende des Kriegs nach Palästina entkommen, aber sein Bewusstsein hinkt weit hinterher. Mit seinen Gedanken ist er in den Lagern bei jenen, die umgekommen sind, bei Katja, seiner großen Liebe, die ebenfalls ermordet worden ist. Sein neuer Alltag besteht für ihn darin, eine Schuld abzutragen, die Schuld, überlebt zu haben. Er engagiert sich im zionistischen Kampf für Israel, wird immer wieder als Fahrer bei gefährlichen terroristischen Operationen eingesetzt und belauscht die Gespräche seiner Fahrgäste.
Wie so viele Flüchtlinge fuhr er ein Taxi, das, wie auch seine Papiere, vom Untergrund bereitgestellt wurde. Sein neuer Name war Yossi. Er hatte die Aufgabe, zuzuhören. Auch das ein Glück, denn als ehemaliger Kriegsgefangener hatte er damit jahrelange Erfahrung.
Die Situation kurz nach dem Krieg? Zionistische Untergrundorganisationen, vor allem die Irgun, verüben Anschläge gegen die Briten, denen vom Völkerbund das Mandat zur Verwaltung Palästinas übertragen worden war. Die Aufnahme von Flüchtlingen wird von der britischen Regierung äußerst restriktiv gehandhabt, was den jüdischen Widerstand gegen die Verwaltungsmacht weiter anheizt. Die Haganah, ursprünglich die jüdische Brigade der britischen Armee, organisiert die illegale Einwanderung von Shoah-Überlebenden. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Zionistische Terroranschläge sollen die Lösung des Konflikts beschleunigen. Vor allem Irgun unter Führung des späteren israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin tut sich dabei hervor. Höhepunkt ist das Attentat auf das britische Hauptquartier im King David Hotel in Jerusalem, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kommen. Das ist das historische Setting von Stuart Onans neuem Roman, der mit eben diesem Anschlag auf das King David Hotel endet. Vordergründig lesen wir die aufregende Geschichte eines im Untergrund geführten Kampfes. Es herrscht ein Klima des Verdachts und des allgegenwärtigen Verrats. Konspirative Treffen werden in entlegenen Winkeln der Stadt abgehalten. Die Protagonisten tragen allesamt Masken, falsche Namen, gefälschte Identitäten. Man weiß nie, wem zu trauen ist und welche Aktionen als nächstes ausgeführt werden. Jerusalem ist der geheimnisvolle Ort, an dem sich diese Schlacht um Unabhängigkeit abspielt. Das alles erinnert an Szenen wie aus einem Film noir.
Die Stadt war ein aus Symbolen zusammengesetztes Puzzle. Ein Durcheinander aus Alt und Neu, aus Panzerwagen und Eseln in den Straßen, aus Beduinen und Bankiers. Die prachtvollen griechischen und russischen Prozessionen, die Türken und die Charedim, alle schienen kostümiert zu sein und eine wundersame Vergangenheit nachzustellen. Sogar die Steine waren gebraucht. Man hatte sie gereinigt und willkürlich eingefügt, ihre römischen Inschriften auf den Kopf gestellt. Es war Regenzeit und die Mauern waren grau statt golden. In den Zugs wimmelte es von Ratten.
Stuart Onan ist meisterlich darin, mit kleinen Andeutungen und Requisiten eine Atmosphäre zu schaffen, die den Leser sofort in den Bann zieht. Jedes Detail ist an seinem Platz und hat Bedeutung. Wie ein Szenenbildner achtet er auf winzige Motive und wie ein Beleuchter auf das richtige Verhältnis von Schatten und Licht. Der Titel des Romans, Stadt der Geheimnisse, ist mehr als angebracht. Jerusalem erscheint wie ein verwunschener Ort, der aus verschiedenen Schichten besteht. Jener Tagesseite, die den Touristen präsentiert wird, und der Nachtseite, auf der sich die verschiedenen Untergrundbewegungen tummeln. Alles ist in ein mattes, verschwommenes Licht getaucht und Onan gelingt es eindrucksvoll, die Stimmung einer Zeit des Umbruchs festzuhalten. Auch wenn Anschläge auf Brücken oder Eisenbahnwaggons genau geschildert werden, das Drama, das er inszeniert, spielt sich vornehmlich im Inneren seiner Hauptfigur ab. Yossi Brandt ist verstrickt in ein Netz aus geheimen und geheimnisvollen Vorgängen. Er selbst aber ist eher ein Spielball. Brandt umgibt die Aura eines Verlorenen, der für eine Zukunft kämpft, die nicht mehr viel mit ihm zu tun hat. Er möchte etwas gut machen und weiß nicht, wohin ihn das führen wird.
Die Lager hatten einen egoistischen, argwöhnischen Menschen aus ihm gemacht. Dass jetzt jemand Gutes über ihn dachte, war ihm unangenehm, weil er die Wahrheit kannte. Er war nach Jerusalem gekommen, um sich zu ändern, sich zu bessern.
Ein anderer zu werden würde bedeuten, zu vergessen. Jossi ist das nicht gegeben. Er bleibt Brand, auch wenn er nun idealistisch handelt. Geborgenheit sucht er bei seiner Mitkämpferin Eva, die sich als Prostituierte verdingt und für irgendeinen Feind ausspäht. Er sehnt sich danach, wieder lieben zu können. Und weiß doch, dass die Witwe Eva ebenso wie er selbst einer getöteten Liebe nachtrauert, selbst wenn die Erinnerungen mit der Zeit blasser werden.
Er blieb über Nacht, lauschte Evas Schlaf, und als er den Arm um sie legte, wurde er von ihrer gemeinsamen Wärme schweißnass. Er hatte sich daran gewöhnt, dass Katja ihn hier im Bett ihrer Rivalin besuchte, und freute sich darauf wie auf einen schönen Traum. Und wenn sie nicht kam, musste er sie aus der Erinnerung heraufbeschwören. Ein Trick, der ihm immer schwerer fiel, weil er so stark von seinen Bildern aus dem Krähenwald belastet war, den nackten Toten, die wie Schweinekadaver aufeinander geschichtet waren. Er betrachtete es als persönliches Versagen, dass er ihre Stimme kaum noch hören konnte, als würde er sie absichtlich vergessen.
Stuart Onan erzählt von einem Abenteuer, aus dem schließlich im Jahr 1948 der Staat Israel entsteht. Mehr noch aber ist statt der Geheimnisse das Buch eines Mannes, dessen Wunden nicht verheilen werden, weil sie sich an einer Frage immer wieder neu entzünden. Warum bin ich noch am Leben? Onan, einem der vielseitigsten Autoren der Gegenwartsliteratur, ist ein beunruhigender, äußere und innere Spannung gleichermaßen aufbauender, höchst lesenswerter Roman gelungen.
Ulrich Rüdenauer über Stadt der Geheimnisse von Stuart Onan aus dem Englischen von Thomas Gunkel. 220 Seiten, erschienen bei Rowohlt. Mit seinem postmodernen Geniestreich Infinite Jest wurde David Foster Wallace 1996 schlagartig bekannt. 13 Jahre später erschien das wahrlich nicht einfach zu übersetzende 1500-Seiten-Werk dann unter dem Titel Unendlicher Spaß auch in Deutschland und wurde als Mann ohne Eigenschaften des 21. Jahrhunderts gefeiert. Das Leben in seiner ganzen Peinlichkeit und Bandbreite packte Wallace in sein Buch, in dem er die unterschiedlichsten Themen verhandelte. Depression, die Unterhaltungsindustrie, Hedonismus, Kapitalismus und Tennis. Vor 10 Jahren nahm sich Wallace, der selbst an Depressionen litt, das Leben. Bei Kippenheuer und Witsch sind jetzt in der großartigen Übersetzung von Ulrich Blumenbach und Markus Ingendey alle Essays von David Foster Wallace erschienen, in denen er sich ebenso brillant und geistesgegenwärtig zeigt wie in seiner Prosa. Frank Hertwig hat Der Spaß an der Sache gelesen.
Der Titel des Essaybands Der Spaß an der Sache, angelehnt an den Roman Unendlicher Spaß, führt vielleicht doch etwas in die Irre. David Foster Wallace ist kein Unterhaltungsautor. Er schreibt witzig, unernst, ja sogar ironisch, aber nicht wirklich spaßig. Ja, man muss fast sagen, Spaß ist der eigentliche Gegner in seinem Denkkosmos. Wahrscheinlich kann man sich als Leser nicht wirklich freimachen vom Wissen um den Freitod dieses Autors, um die schweren Depressionen, an denen er jahrzehntelang gelitten hat. Auf jeden Fall dominiert das Gefühl von Düsternis und Traurigkeit. Und wie er den Essay in Abgrenzung zur Literatur definiert, tut sein Übriges.
In Wahrheit sind beide Textsorten unheimlich. Bei beiden hat man das Gefühl von Drahtseilakten über Abgründen. Nur die Abgründe unterscheiden sich. Der Abgrund der Literatur ist das Schweigen, nada. Der Abgrund der Sachliteratur ist das Gesamtrauschen, das brodelnde Rauschen sämtlicher konkreter Dinge und Erfahrungen, sowie die totale Freiheit der unendlichen Wahl des Einzelnen, was er sich widmen, was er wiedergeben und verbinden möchte und wie und warum und so weiter.
Jetzt können wir also die gesammelten Unheimlichkeiten lesen. Ein silberner Backstein, 1087 Seiten, 33 Essays, manche nur eine Seite, andere über 80 Seiten lang. Vorne der Titel geprägt in Versalien, auf der Rückseite das Gleiche gespiegelt, als wäre darin eine Welt komplett enthalten. Und auf gewisse Art und Weise ist sie das auch. Ulrich Blumenbach, Übersetzer und David Foster Wallace Statthalter auf deutschen Erden, hat sie in Kapitel geordnet. Tennis, darin findet sich das Ruhrlied auf Roger Federer. Ästhetik, Sprache, Literatur, darin zukunftsweisend, E unibus pluram, Fernsehen und Literatur in den USA. Dann Politik, Film, Fernsehen, Radio und Unterhaltungsindustrie. Hier stehen die vielleicht berühmtesten Texte. Der Erfahrungsbericht über eine Kreuzfahrt, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Die Reportage über die größte Pornomesse in Las Vegas, der große rote Sohn. Die Beschreibung eines kulinarischen Hummer-Massakers beim Lobster-Festival in Maine, am Beispiel des Hummers. Der letzte Komplex beschwört dann das Vermächtnis und er heißt darum schlicht und knapp Leben. Entstanden sind die Essays zwischen 1988 und 2007. Da war er nicht immer schon der berühmte und gefeierte Autor von Infinite Jest. Sie atmen wenig Zeitgeist, am ehesten noch die Auseinandersetzung mit anderen Texten in Rezensionen, mit Literatur, mit der Postmoderne, den Poststrukturalisten, also den Modeerscheinungen. Weit davon entfernt die essayistischen Reportagen, die auf paradoxe Art und Weise David Foster Wallace an Orte bringen, an denen er gar nicht sein will. Siehe Hummerfressorgien, Pornomesse, Kreuzfahrt. Kurz, er macht keine Erfahrungen, er erleidet sie. Er sammelt manisch Informationen, verteilt sie ebenso kompromisslos und obsessiv auf Fußnoten, sozusagen sein Markenzeichen. Erfahren, überprüfen, erproben, hinschauen auf Unbekanntes mit einer beispiellosen Genauigkeit, das prägt diese Texte. Kein System. Das birgt natürlich die Gefahr der Entropie, der Gleichrangigkeit von allem und jedem. Und darum hat David Foster Wallace oft Probleme mit den Schlüssen. Sie klingen wie ausgeblendet, als würde die Band noch spielen auf ewig. Dabei ist David Foster Wallace eigentlich der denkbar schlechteste Kandidat für fremde Welten. Im Kreuzfahrt-Essay gibt er offen zu, ich leide an Agoraphobie und habe einfach sehr viel Zeit in meiner Kabine verbracht. Sprich, er erzählt, was er sieht und immer auch, wer es sieht. Das führt nicht, wie es scheinen könnte, zu haltlosem Relativismus, sondern zu offenen moralischen Konsequenzen, jedoch in Ich-Form. Aber in Zukunft ohne mich könnte als Folgerung über vielen der Reportagen stehen. Das heißt, Moral ist der eigentliche Motor dieser Texte. Ja, ganz platonisch die Frage, wie sollen wir leben? Darum bildet die klassische antike Trias, das Gute, Wahre, Schöne, das geheime Zentrum seines Denkens. Drei Beispiele. Das Schöne? Nirgends beschreibt David Foster Wallace, selbst ein sehr guter Tennisspieler, eine Schönheitserfahrung begeisterter als beim Spiel des Schweizer Tennisstars Roger Federer. Ein Wesen aus Fleisch und Licht, wunderbar im quasi religiösen Sinne. Und ein Grund zu leben, eben weil diese ästhetische Möglichkeit des Federer-Tennis in dieser, in unserer Welt existiert. Und die Literatur, die Kunst, seine eigenen Romane und Erzählungen, da ist David Foster Wallace deutlich zurückhaltender. Nur bei Federer ist ihm immer klar, das werde ich nie können. Das Wahre? Alle Essays, die sich mit der amerikanischen Unterhaltungsindustrie beschäftigen, kreisen um die Fremdbestimmung des Menschen, darum gefesselt vom Schein zu sein. Bewohner von Platons Höhle. Ob Fernsehen oder Kreuzfahrt, die dunklen Mächte besitzen die entfesselte Kraft, ihre Kunden rundum zu versorgen. Ihr Ziel, die freiwillige Unterwerfung, das Leben im Unwahren. Aber David Foster Wallace kennt auch Gegengifte. Das Kino von David Lynch beispielsweise oder, so darf man sicher sagen, seine eigenen Essays. Das Gute? Warum lassen wir zu, dass Hummer im größten Kessel der Welt in kochendem Wasser zu Tode gebracht werden? Was müssen wir uns einreden, damit wir dies aushalten können? Welche Ausreden müssen wir finden? Welche bizarren Erklärkonstruktionen, um Tieren diese Schmerzen zuzufügen? Und was sagt das über uns? Darum steht am Ende dieser beeindruckenden Sammlung der Vortrag, das hier ist Wasser, den David Foster Wallace 2005 vor dem Abschlussjahrgang des Kenyon College gehalten hat. Hören wir kurz seine Stimme.
The really important kind of freedom involves attention and awareness and discipline and being able truly to care about other people and to sacrifice for them over and over. in myriad petty little unsexy ways every day.
Die wirklich wichtige Freiheit erfordert Aufmerksamkeit und Offenheit und Disziplin und Mühe und die Empathie, andere Menschen wirklich ernst zu nehmen und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder, auf unendlich verschiedene Weisen. Völlig unsexy, Tag für Tag.
Wie sollen wir also leben? David Foster Wallace Essays zeigen uns, schaue dorthin, wo es weh tut, versuche zu verstehen, fühle dich ein, relativiere dich selbst. Eine wahre, eine große moralphilosophische Schau in vielen Nussschalen. Eine würdige Summa Philosophiae. Total ernst.
Frank Hertwig über Der Spaß an der Sache. Alle Essays von David Foster Wallace, aus dem Englischen übersetzt von Ulrich Blumenbach und Markus Ingendey. 1088 Seiten, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das Zitat von Wallace stammte übrigens von der sehr empfehlenswerten MP3-CD Die wahre Traurigkeit der Erwachsenen. Essays und Reportagen von David Foster Wallace, gelesen von Lars Eidinger, David Nathan, Christian Ulmen und Moritz von Uslar, erschienen bei Tacheles. Im SWR 2 Lesenswert Magazin haben wir heute außerdem vorgestellt Theodor Fontane, Biografie von Regina Dieterle, Hansa Verlag. Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung von Ivan Michelangelo d'Aprile, Rowohlt. Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles, eine Ehe in Briefen von Emilie und Theodor Fontane, herausgegeben von Gotthard Erler, Aufbau Verlag. Und Stadt der Geheimnisse von Stuart Onan, Rowohlt. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de. Dort finden Sie auch Buchempfehlungen der SWR-Literaturredaktion zu Weihnachten. Und zum Schluss noch eine Richtigstellung. In der Rezension zu Rudolf Borcherts Weltpuff Berlin am 4. November haben wir versehentlich die Rudolf-Borchert-Gesellschaft mit dem Rudolf-Borchert-Archiv verwechselt, das alleine verantwortlich ist für die Veröffentlichung des pornografischen Romans. Ein korrigiertes Manuskript finden Sie auf unserer Internetseite swr2.de. Und das war das Lesenswert-Magazin. Die Musik kam heute von der Violinistin Isabel Faust und dem Pianisten Alexander Melnikov aus den drei Romanzen Opus 94 von Robert Schumann. Am Mikrofon war Anja Höfer.